Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 41.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet. Es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Kategorien dabei. Die Themen der Woche fehlen diesmal. Ich habe alle Themen irgendwie in unterschiedliche Kategorien reingepackt. Und natürlich ist das Thema Kloppo auch ein spannendes Thema, mit dem ich jetzt auch starte. In zwei verschiedenen Kategorien. Wir starten mal hiermit.
Der Aufreger der Woche.
Ja, natürlich war es ein Aufreger, vielleicht der Aufreger der Woche, zumindest in der Fußballblase, aber ich glaube schon auch so ein bisschen in der, ich sag mal, Gesellschaftsblase, weil unser Kloppo, also Jürgen Klopp, der ist natürlich schon so ein deutscher Star auf jeden Fall, ist ja auch der Bundestrainer, den sich offensichtlich viele wünschen würden. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, weil er hat ja bekannt gegeben, dass er jetzt auf Global Soccer heißt es, glaube ich, bei Red Bull wird. Und das heißt, er ist dann sozusagen der Stratege für alle fußballerischen Aktivitäten auf der sportlichen Seite bei Red Bull. Das heißt also, er ist sozusagen verantwortlich für, ich glaube, 6 oder 7 Vereine gleichzeitig. Dazu gehört dann sowas wie Red Bull Salzburg oder auch RB Leipzig. Die darf man ja nicht Red Bull nennen, ganz offiziell. Oder auch die ganzen, es gibt noch einen brasilianischen Sportclub und es gibt in New York eben eine Red Bull Niederlassung, die Fußball spielt sozusagen. Ja, und für die ist er dann strategisch und zentral zuständig. Ein irrer Job natürlich, der allerdings ja schon zu einem Aufreger und zu so einer ziemlich starken Welle auch geführt hat, weil Kloppo stand bisher schon so ein bisschen für Fußballromantik. Er stand so dafür, der bodenständige, emotionale Menschenfänger zu sein, der natürlich gerade bei seinen Trainerclubs, also bei Mainz, bei Dortmund, bei Liverpool, genau dafür bekannt war, dass er auch so ein Symbol dieser Arbeitervereine, dieser emotionalen Vereine ist, der immer sehr, sehr stark dafür arbeiten musste, um Erfolg zu haben. Und er war natürlich dort ein absolut geliebter Trainer, eine Legende, wie jetzt viele auch gesagt haben. Und viele, gerade Dortmunder Fans, die ich natürlich auch so ein bisschen verfolge, haben ihm diesen Legendenstatus jetzt tatsächlich aberkannt, weil er zu einem der Feindbilder wechselt, nämlich zu den Red Bull-unterstützten Mannschaften. Und das muss man jetzt erstmal emotional feststellen, das musste ich auch tun, weil natürlich ist Kloppo für mich auch als Dortmund-Fan einer der Legenden, einer, der diesen Club wieder zurückgebracht hat in alte Erfolgssphären. Und natürlich war das dann erstmal ein ziemlicher Schluck, würde ich sagen, dass ich dann auch wahrgenommen habe, dass Klopp jetzt eben zu Red Bull wechselt, die ich ganz ehrlich so strategisch und philosophisch auch von der ganzen Herangehensweise sehr, sehr spannend finde. Mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gehen sie schon auch ein bisschen auf die Nerven, das ist aber jetzt eine ganz, ganz persönliche Meinung, hat nichts mit meiner Expertensicht, die ich ja hier vertrete, zu tun. Und dementsprechend musste ich auch erstmal schlucken. Und das war schon ein echter Schock, wo ich dann auch gesagt habe, damit habe ich gar nicht gerechnet. Deswegen habe ich gedacht, dass diese Push-Nachricht, als sie gekommen ist, da habe ich gedacht, das ist doch irgendwo, ja, irgendein Fake oder da geht es um den Sohn und so weiter. Jetzt habe ich das Ganze aber trotzdem mal knallhart, ohne Fanbrille, ohne Romantik im Hintergrund versucht zu bewerten. Und da muss man sagen, das ist schon echt ein ziemlicher Coup für Red Bull, weil sie holen sich natürlich einen absoluten Experten und hinzu noch einen Testimonial sozusagen obendrauf, den ja viele, und da kommen wir später noch dazu, wirklich auch als Werbefigur versuchen zu bekommen. Und jetzt hat Red Bull, wie gesagt, einen Strategen und ein Testimonial gleichzeitig, der natürlich Red Bull nochmal weltweit einen Push geben wird, weil Kloppo ist schon auch eine weltweite Marke in Europa sowieso, aber das gibt natürlich eine definitive Wirkung für die Marke Red Bull. Zweitens ist es eine Bestätigung für die Anziehungskraft dieses Konglomerats, weil Red Bull ist bekannt für die guten Strukturen, für die gute Philosophie, für die wirklich gute Arbeit, was man neidlos anerkennen muss, diese dort eben einfach umsetzen und machen. Und dementsprechend hat Kloppo sich davon, oder Jürgen Klopp, hat sich davon angezogen gefühlt. Und er ist natürlich in seiner tiefen Identität, ist er natürlich jemand, der versucht immer das Nonplusultra zu finden, Potenziale zu erschließen. Er hat auch in seiner kommunikativen Botschaft auf Instagram ganz klar gesagt, ihn reizt es dort, Talente zu entwickeln. Ihn reizt es, diese Infrastruktur auszunutzen und zu schauen, wo sie einen hinführt, weil er ist dem Fußball verpflichtet und er will eben sehen, wo der Fußball hinkommt. Und diese Erklärung, muss man sagen, ist dann auch etwas, was man ihm total abnimmt und was auch zu seiner Marke wunderbar passt. Klar, man hat ihm auch so in dieser Wahrnehmung immer dieses Thema der Romantisierung oder des Bodenständigen auch selber immer so ein bisschen angedichtet. Er hat auch vor knapp 3-4 Jahren noch selber gesagt, er ist der größte Fußballromantiker überhaupt. Da passt natürlich dieser Move trotzdem nicht. Aber, das habe ich ja auch im Horizont geschrieben, man muss schon sagen, auf der einen Seite, klar, verliert er so diese Facette des Romantikers, so des ja echten, authentischen Fußballtrainers, der natürlich so für diese Leidenschaft, für diese echte Emotion steht. Auf dieser einen Seite verliert er so ein bisschen diese Facette, Facette, aber die andere Facette kommt eben hinzu. Dieser Stratege, dieser Experte, der aus allem noch versucht, mehr rauszuholen. Und das, muss man sagen, steht natürlich auch gut. Und vor dem Hintergrund passt es auch zur Marke Klopp. Das muss man neidlos auch hier feststellen. Auch wenn natürlich diese emotionale Wirkung so ein bisschen etwas ist, was so im Geschmack bleibt. Da sind übrigens viele Fußballexperten auch gleicher Meinung. Ich habe jetzt auch MML-Podcasts zum Beispiel gehört, die es ganz, ganz ähnlich dargestellt haben, die eben sagen, klar, auf der einen Seite passt es super zu Jürgen Klopp, aber es ist schon so ein ganz, ganz kleiner, ja, Schock auch oft gewesen, der bei seiner Identitätsbildung schon ein bisschen wehtut. Das muss man auch feststellen. Trotzdem, wie gesagt, insgesamt markenstrategisch ein riesiger Coup, sowohl für Jürgen Klopp als auch für Red Bull. Und das muss man auf jeden Fall mal feststellen, wenn man die ganze Romantikbrille mal abnimmt. Und dann kommen wir endlich mal wieder zu dieser Kategorie und die hat auch mit Kloppo zu tun.
Neues von Mediamarkt.
Ja, aber wir können erstmal feststellen, also was hat die deutsche Vermögensberatung, Peloton, Opel, Nivea Men, Snickers und auch Erdinger jetzt gemeinsam mit Mediamarkt? Ja, wie ich ja schon gesagt habe, Jürgen Klopp als Testimonial jetzt gemeinsam. Das heißt, es gibt Neues von Mediamarkt, wo sie jetzt veröffentlicht haben, dass Jürgen Klopp zu ihnen wechselt und eben Testimonial für die Marke wird. Und das ist natürlich sehr, sehr klar begründet, haben sie jetzt auch sehr, sehr klar veröffentlicht. Dass man sieht, so die vermeintlichen Mitarbeitenden vom Mediamarkt und Klopp geht sozusagen als Coach dahin und trainiert die, so kann man es eigentlich sagen, ein bisschen was so ein Vertreter und sagt dann auch, ja, für dieses Team würde ich auch Werbung machen, was natürlich dann so bestätigen soll, welche gute Leistung das Team beim Mediamarkt im Service, in der Dienstleistung eben erbringt. Ja, das so kurz beschrieben, ich glaube, viel mehr müssen wir dazu gar nicht sagen. Spannend ist vielleicht unter anderem meine Einschätzung und Einordnung davon und man muss natürlich erstmal feststellen, ja, also Jürgen Klopp als Testimonial funktioniert natürlich nach wie vor gut. Klar, er ist sehr, sehr divers unterwegs. Das ist so das Roger Federer-Phänomen, muss man auch feststellen. Aber trotzdem funktioniert er als Testimonial natürlich, weil er solch ein Menschenfänger ist, wie ich vorher schon gesagt habe, weil er klar profiliert ist, trotz des Red Bull-Deals natürlich auch nach wie vor und weil er sofort jede Marke in der Lage ist, eben aufzuladen. Das hat er bei allen anderen Marken auch schon getan und das passiert natürlich jetzt beim Mediamarkt auch direkt. Das heißt also, Mediamarkt kommt so wieder in diese Gesellschaftsmitte. Sie zeigt eben ihren Status, ihre Größe, wenn man Klopp auch verpflichtet. Das muss man auch dazu sagen. Und gerade für so Retail-Marken wie Mediamarkt ist natürlich gerade im Konkurrenzdruck gegenüber Amazon und Co. das Thema Mental Availability natürlich extrem wichtig. Das heißt also, dass die Menschen immer an diese Marke auch denken. Und da hilft natürlich so jemand wie Jürgen Klopp total, weil er eben dazu führt, dass die Menschen sich so eine Marke wie Mediamarkt merken. Und wenn sie dann mal irgendwie einen Kaufanreiz suchen oder einen Kaufreiz haben, besser gesagt, das heißt, sie suchen nach einem Produkt, dann denken sie im Optimalfall an Jürgen Klopp und natürlich auch an Mediamarkt. Also in erster Linie natürlich an Mediamarkt dort. Von daher eine ganz klare Strategie, die absolut nachvollziehbar ist und die auch aufgehen wird. Ich muss es aber dazu sagen, was jetzt Klopp natürlich macht, er lenkt das Augenmerk auf das Team und das ist ja auch in Ordnung, allerdings nur, wenn das Team jetzt auch dementsprechend entwickelt wird. Was ich jetzt schade fände, ist, wenn man praktisch sich eine Idee, eine Markenidee ausgesucht hat und die jetzt so kommuniziert, weil Jürgen Klopp der Testimonial ist. Das heißt, man fokussiert sich auf das Team, weil es da einen schönen Match gibt zwischen Marken, Marketing-Idee, also Jürgen Klopp und Team sozusagen und nicht wirklich dahinter die Idee hat, auch das Team, das gut ausgebildete Team zu kommunizieren. Also ich hoffe, das ist klar geworden. Es kann ja sein, dass zuerst die strategisch-kommunikative Idee war, also wir holen Jürgen Klopp, dann machen wir irgendwas mit Team und so weiter und dann machen wir das halt so. Aber die große Frage ist doch, machen Sie jetzt wirklich etwas dafür, um auch dieses Team weiterzubilden, auszubilden und wirklich dieser Service Experience Champion zu sein? Und da habe ich noch so meine leichte Zweifel, auch wenn Michael Schuld, der CMO von Mediamarkt, ganz klar gesagt hat, Jürgen Klopp unterstützt uns jetzt auf diesem Weg, eben Experience Champion zu werden. Und das habe ich ja schon gelobt bei Mediamarkt, dass sie jetzt diese klare Markenidee ausgebildet haben. Sie wollen Experience Champion sein und werden. Und wenn Jürgen Klopp das Ganze jetzt verstärkt und das Ganze auch nach innen gelebt wird, das heißt, dass man nicht nur jetzt ein oberflächliches Versprechen abgibt, sondern auch im internen Branding dafür sorgt und auch dann natürlich in der externen Customer Journey auch dafür sorgt, dass dieses Team wirklich, wirklich den Unterschied macht, dann bin ich riesen Fan von dieser Kampagne, weil dann kommt nämlich etwas dazu, dass man sagt, wir kommunizieren das nach außen auf eine super kraftvolle, ganz klare Art, aber wir sorgen auch intern und extern dafür, dass dieses Team auch in der Lage ist, das Ganze auch zu leisten und umzusetzen. Wenn das gemacht wird, super Lob, ganz, ganz, ganz gut. Ich habe trotzdem meine Zweifel oder ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt Mediamarkt in diese alten Zeiten von den, sag ich mal, 2000er Jahren führt. Das heißt, man holt sich schnell ein Testimonial, erzählt da oberflächlich was und dann ist auch gut. Mental Availability gemacht, wunderbar, habe ich ja gerade schon gesagt, aber dass man dann eben vergisst, so wirklich auch Leistung zu kreieren, die natürlich dann auch im Gegenwert dazu stehen muss. Aber wenn das jetzt getan wird, umso besser und deswegen hoffe ich, dass man da wirklich dran arbeitet und dann so dieser Perfect Match nach innen wie auch nach außen dann entsteht. Dann kommen wir zu dieser Kategorie.
Die Zahlen der Woche.
Und da müssen wir natürlich über Interbrand sprechen und über ihre neue Markenwert-Ranking-Studie. Das ist ja die zweite große Studie neben der von Kantar zum Thema Brand Z. Und ja, jetzt hat Interbrand mal wieder ihre Zahlen und Rankings rausgegeben. Und da würde man sagen, erstmal im Westen nichts Neues, was für die ersten 6 Plätze gilt, weil die 6 Plätze sind von den gleichen Marken besetzt wie letztes Jahr auch. Eine kleine Überraschung gab es da allerdings, und zwar hat Apple zum ersten Mal seit 20 Jahren leicht an Wert verloren, thront allerdings trotzdem an der Spitze. Das war schon eine kleine Überraschung, die man mal betonen müsste. Allerdings kommen dann auf den weiteren 5 Plätzen eben Microsoft, Amazon, Google, Samsung und auch Toyota. Und nur auf Platz 7 bzw. 8 gibt es dann eine kleine Veränderung, die auch uns Deutsche betrifft, weil nämlich Mercedes-Benz von 7 auf 8 fällt und Coca-Cola sich wieder vor Mercedes gerückt hat. Ansonsten gab es noch so ein paar schöne Fakten oder, sag ich mal, Themen, die ich hier noch ansprechen wollte. Zum Beispiel die wachstumsstärkste Marke der Welt ist aktuell Ferrari, die ein riesen Comeback dieses Jahr insgesamt auch hingelegt haben. Und das zeigt sich auch in diesem Ranking. Und insgesamt waren wirklich auch die Luxusmarken einer der Markengattungen, würde ich jetzt mal sagen, die extrem erfolgreich beim Thema Wachstum hier abgeschlossen haben. Dazu haben zum Beispiel auch so Marken wie Prada oder auch Louis Vuitton oder Hermès gehört. Interessant übrigens Gucci, die ja auch sehr gefeiert wurden die letzten Jahre, die jetzt so ein bisschen verloren haben, gehören eher zu den schwächeren Marken in diesem Ranking, sind auch rausgefallen, glaube ich sogar. Aber trotzdem das Thema Luxusmarke, etwas, was jetzt ganz, ganz stark hier in diesem Ranking dieses Jahr brillierte. Gleiches gilt übrigens auch für die oftmals so ein bisschen kritisierten, totgesagten klassischen Automobilmarken, weil unter den Top 100 sind 14 im Ranking ganz vorne dabei. Dazu gehören eben natürlich auch so Marken wie BMW, Mercedes, Toyota, habe ich eben schon genannt und so weiter. Das heißt also, diese Marken bleiben weiterhin stark dabei. Tesla hingegen hat deutlich verloren. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ja Elon Musk so ein bisschen da jetzt auch der Marke ein bisschen schadet mit dem, was er gerade auch tut. Und dann gab es noch ein spannendes Thema. Wir haben jetzt ja gerade, das habt ihr wahrscheinlich in den letzten 2-3 Wochen auch wieder mitbekommen, eine Riesendiskussion zum Thema Brandbuilding versus Performance Marketing. Und auch Interbrand hat sich nicht nehmen lassen, auch dieses Thema zu einem Thema für sich zu machen und zwar mal herauszurechnen, was wäre denn sozusagen gewesen, wenn die starken 100 Top-Marken noch stärker auf das Thema Brandbuilding gesetzt hätten und nicht so sehr auf das Thema Performance Marketing. Und anscheinend hätte man, das hat Interbrand rausgerechnet, bis zu 7 Billionen US-Dollar zusätzlich an Markenwert generieren können, wenn man stärker auf das Thema Brandbuilding gesetzt hätte. Also eine ganz irre Zahl. Und man hätte allein im letzten Jahr, das haben sie anscheinend auch errechnet, 200 Milliarden US-Dollar mehr Umsatz machen können, wenn man stärker auf Brandbuilding gesetzt haben. Das sind mal harte Zahlen, die natürlich sehr, sehr spannend sind und die anscheinend auch übrigens dazu geführt haben, also gerade diese etwas stärkere Fokussierung auf das Thema Performance-Marketing, dass einige der starken Marken, wie zum Beispiel vorhin, was ich schon genannt habe, ja zum Beispiel Hennessy, Canon, Burberry oder auch Jack Daniels, dass diese Marken rausgefallen sind aus dem Ranking. Das lag wohl unter anderem auch an dieser fehlenden Fokussierung auf das Thema Brandbuilding. Also das war auch, glaube ich, ein sehr spannender Punkt oder Erkenntnis aus diesem Ranking von Interbrand. Und dann kommen wir schon zu den Fundstücken.
Die Fundstücke der Woche.
Und da müssen wir über die Lufthansa sprechen. Die hatte ich eh schon, auch vor kurzem, glaube ich, schon mal hier dabei. Und die Lufthansa hat jetzt eine, ja, ich würde mal sagen, Recruiting-Kampagne gemacht, also die wirklich das Ziel hat, auf Lufthansa nochmal aufmerksam zu machen und auch dort diese Mental Availability zu kreieren. Und das machen sie ja schon mit so ein bisschen kontroversen Themen, beziehungsweise ein Sujet hat auf jeden Fall zu kontroversen Diskussionen geführt, weil dort sagt die Lufthansa, wer bei Flugzeugen an Kleben denkt, der ist bei uns richtig. Und da wollen sie darauf aufmerksam machen, dass das Thema Ingenieursarbeiten, also sie sagen dann auch Löten ist auch wichtig und Schweißen auch und so weiter, aber sie wollen einfach darauf aufmerksam machen, dass die Lufthansa auch Ingenieure sucht, die im Kleben, Löten, Schweißen und so weiter. Und beim Kleben wollen sie natürlich an die letzte Generation auch erinnern, die ja auch das Flugzeugbusiness natürlich als einer ihrer ja, Themen haben, die sie auch herausfordern und die sie auch mit beeinflussen mit diesen Klebeaktionen. Und hinzu kamen aber auch noch weitere Sujets, die ich durchaus teilen möchte mit euch, wie zum Beispiel, wer bei uns anfängt, der fliegt gleich wieder oder auch hören Sie in Karrierefragen mehr auf Ihr fünfjähriges Ich. Und da spielen Sie natürlich so auf diese ganzen Themen an, die man mit dem Thema Luftfahrtbusiness als Traumbranche auch immer wieder verbindet. Und das finde ich jetzt mal grundsätzlich, auch wenn dieses erste natürlich sehr kontrovers ist und auch zu diskutieren ist, aber grundsätzlich finde ich die Idee mal ja, nachvollziehbar und spannend. Ich bin ja nicht immer so ein Fan von diesen Aufmerksamkeitshascherei-Werbungen sozusagen, die auch manchmal so ein bisschen lustig wirken sollen. Man muss aber sagen, hier in dem Fall ist es auch funneltechnisch komplett richtig, weil es geht bei diesen großen großen Marken wie Lufthansa, BMW, Audi und so weiter, also diese ganzen klassischen großen deutschen Marken, geht es eben um das Thema Mental Availability, wie ich es vorher schon genannt habe. Das heißt also, dass ein Mensch, der irgendwie sich überlegt, und ganz oft ist es ja auch so, man denkt an die großen Marken, schaut mal, finde ich da vielleicht einen Job und so weiter, sieht man in den Rankings ja auch mal wieder. Und da muss man einfach dafür sorgen, dass ich ein Stück weit mehr verfügbar bin im Kopf der Menschen, als das vielleicht BMW, Audi und diese ganzen großen Konkurrenten eben auch sind. Und dementsprechend hilft natürlich so eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne schon. Für mich ist nur wichtig, zu erkennen, das ist kein Employer Branding. Employer Branding ist das, was dann ansetzt, wenn ich aufmerksam geworden bin auf diese Anzeige und mich dann anfange zu bewerben, weil dann startet die Employer Branding Journey im Optimalfall. Wie sieht das Bewerbungsgespräch aus? Ja, wie ist die ganze Journey dahin überhaupt? Wie ist dann natürlich auch im Optimalfall vielleicht das Onboarding, also wenn ich ausgesucht wurde und so weiter? Da beginnt Employer Branding, nämlich dieses vermeintliche Versprechen, was man in der Kommunikation kreiert hat, das dann auch zu halten, zu verbessern und die Menschen natürlich auch in diesem Unternehmen zu halten. Das heißt also, hier eine ganz klare Marketing-Kampagne, eine Recruiting-Kampagne, nennt es wie ihr wollt, Employer-Marketing und so weiter. Aber das hat mit Employer-Branding nichts zu tun, weil dann wäre es viel zu oberflächlich, weil es nicht über Leistungen geht, sondern nur einfach grundsätzlich mal darüber, hey, wir als Lufthansa sind da, bewerbt euch doch bitte bei uns. Und dann kommen wir noch zu Aldi, die ja auch gerne hier dabei sind, weil ich hatte es eigentlich fast schon ein bisschen erwartet und angekündigt, auch wenn ich den Bezug jetzt ein bisschen selber herstelle. Aber ich hatte mal irgendwann Aldi Australien hier dabei, die eine super Kampagne gemacht haben, damals eben in Australien, fast wie ein Test für Europa, wo sie ja nach Stories der Aldi-Fans gesucht haben, warum Aldi für sie wirklich der liebste Supermarkt ist und da wirklich auf User-Generated Content gesetzt haben, der auch eingesetzt wurde und auch eingeschickt wurde, was ja ein Zeichen dafür ist, welche Bedeutung Aldi offensichtlich auch noch Australien hat. Hier in Europa, beziehungsweise in Deutschland natürlich nochmal ganz anders, also nochmal ungleich größer wahrscheinlich. Und genau deswegen macht vielleicht Aldi so eine ähnliche Kampagne, allerdings nicht ganz so user-generated mäßig, sondern schon professionell geshootet und aufbereitet. Allerdings geht es trotzdem um die Geschichten der Menschen, die sie mit Aldi verbinden. Und da gibt es zum Beispiel einen, ich glaube, türkischen Landsmann, der hier dargestellt werden soll, der davon erzählt, wie man Nussknacker, das ist ja so eine Eigenmarke von Aldi im Schokoladenbereich mit ganz vielen Nüssen drin, wie seine Eltern ganz oft in den Türkei-Urlaub geflogen sind und ganz viele von diesen Nussknacker-Schokoladen dabei hatten, weil die offensichtlich in der Türkei so beliebt waren. Oder auch wie eine DJ mit dem Medion MP3-Player, Medion ja auch eine der starken Marken von Aldi in dem Portfolio, wie sie sich diesem Thema Musik dann zugewendet hat, eben aufgrund des MP3-Players von Medion. Und diese Geschichten werden dann auch aufbereitet oder wie zum Beispiel auch ja eine Familie, Familie Sauer heißt sie, glaube ich, sich diesen Urlaub nur leisten konnte, weil sie unter anderem mit ganz vielen Nudeln und Pesto von Aldi in Urlaub gefahren sind, ins Ferienhaus gefahren sind und dort dann natürlich von diesen Pesto und diesen Nudeln dann sozusagen gelebt haben. Diese Stories wurden professionell aufbereitet und werden anscheinend jetzt noch weiter aufbereitet. Es wird auch geschätzt, dass vielleicht auch bald User-Generated Content kreiert wird, weil Aldi sucht eben genau diese Geschichten aus dem Leben, wo Aldi einfach ein elementarer Bestandteil der Menschen und der Familien ist und das natürlich einfach nochmal zeigt, in welcher Mitte der Gesellschaft, in welcher Relevanz denn Aldi sich inzwischen schon befindet und das natürlich nochmal die Stärke der Marke auch wirklich unterstreicht. Von daher eine wunderbare Kampagne, die so ein bisschen an die australische Kampagne erinnert. Und das hatte ich ja fast schon ein bisschen erwartet, weil ich gedacht habe, solch eine gute Idee und Kreatividee kann man sich eigentlich auch in Deutschland nicht entgehen lassen. Und jetzt kommen wir noch zu dieser Kategorie zum Abschluss.
Das Anti-Fundstück der Woche.
Da sind wir bei Kerrygold. Ja, Kerrygold natürlich eine bekannte Marke, genauso wie Kerrgarden sind so ja die zwei starken Marken, würde ich sagen, im Butterregal, wenn es darum geht, streichfähige Butter aus dem Kühlregal sofort zu bekommen und sofort zu Hause zu haben. Und die haben jetzt auch ja eine Kampagne gemacht. Natürlich auch dort geht es um Availability, habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt. Also einfach, dass du beim Thema streichfähige Butter da natürlich an Kerrygold denkst. Und dazu haben sie eine ganz, ganz tolle Kampagne gemacht, wo es irgendwie darum geht, ja, wir bringen euch zusammen, da wird dann so ein Tisch in der Natur aufgestellt und die Familien kommen zusammen und so weiter. Ich will eigentlich über die Kampagne und das Sujet gar nicht so groß sprechen, weil man muss schon sagen, ja, die Kampagne ist grundsätzlich gut gemacht, sie ist irgendwie auch nachvollziehbar, also typisch Marketing, typisch Oberfläche und so weiter. Und Kerrygold wartet auch nicht damit, so emotionale Themen hier zu besetzen, um das ganz groß auch zu erklären, warum denn diese Kampagne jetzt so toll ist. Und zum Beispiel sagen sie da von sich selber, ja, Kerrygold positioniert sich hier ganz klar als Marke, die auf Gemeinschaft und Zusammenhalt setzt, ein emotionaler Mehrwert, der in der heutigen Gesellschaft und damit auch Marketinglandschaft eine wachsende Bedeutung hat. Ja, so viel mal dazu. Ich glaube, das sitzt richtig, das ist richtig emotional. Warum ich das Ganze aber zum Antifundstück mache, ist nicht wegen der Kampagne an sich, die wie gesagt in Ordnung ist, kann man so herleiten, ob das jetzt alles so bedeutungsemotional schwer sein muss, kann man jetzt nochmal hinterfragen. Womit ich eher ein Problem habe, ist an mich als Konsument denke, weil sowohl Kerrgarden als auch Kerrygold gehen mir so richtig auf den Nerven auf jeden Fall, weil wenn ich am Kühlregal im Supermarkt stehe und mir diese beiden Marken anschaue, dann springt mir das Thema Shrinkflation praktisch ins Gesicht. Die arbeiten die ganze Zeit mit neuen Verpackungen, immer mit ein bisschen weniger. Die haben wirklich spürbar die Verpackungsgrößen kleiner gemacht, haben den Preis gleich gelassen oder sogar nochmal erhöht. Das heißt, das sind absolute Beispiele für Shrinkflation. Das ist einfach so, so leid es mir tut, das sehe ich, das spüre ich als jemand, der diese Dinger eben auch ganz oft kauft. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin einer, der da wirklich immer auf diese ganzen Sonderpreise von euch wartet oder meinetwegen auch mal auf eine andere Marke setzt, weil ich bin nicht bereit, eurer Gebaren da mitzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn dann hier marketingtechnisch sowas hier aufgebauscht wird und wie gesagt wird, wir sind hier eine Marke, die Zusammenhalt kreiert und Gemeinschaft, bla 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 und alles Mögliche macht. Das heißt, oberflächlich wird da sowas aufgebauscht und am Kühlregal leistet ihr euch dann aus welchen Gründen auch immer dieses Thema Shrinkflation, dann sage ich halt einfach, da ist eine Diskrepanz zwischen irgendwie Marketing-Idee und das, was da, wer auch immer, der Vertrieb, die Produktmanager, der CEO, mir egal, entscheidet, weil, wie gesagt, dann entsteht wieder diese Dissonanz, diese Entfernung zwischen dem, was ich im Marketing erzähle und dem, was ich am Kühlregal, am Point of Sale für den Konsumenten tue. Es mag sein, dass ich der Einzige bin, der das wahrnimmt, aber dann nutze ich meine Oberfläche mal dafür, das auch mal zu betonen, weil das darf ehrlicherweise nicht sein, dass wir hier kommunikativ irgendwas erzählen im Marketing und das mit dem Kühlregal, mit dem Point of Sale, mit dem Produkt aber nichts zu tun hat. Und wenn ihr eine Marke seid, die für Gemeinschaft, Zusammenhalt und alles Mögliche steht, dann macht ihr dieses gnadenlose Shrinkflation, was wirklich extrem spürbar ist, dann macht ihr das einfach nicht, weil damit veräppelt ihr einfach den Kunden in dem Moment, wo er es kaufen möchte. Und deswegen muss ich hier auch mal ein Antifundstück für dieses Produkt raushauen. Mit diesem nicht so ganz so schönen Thema, und ihr könnt jetzt mal schauen, was bei euch auf dem Frühstückstisch steht, vielleicht trotzdem so ein Shrinkflation-Produkt von den besagten Marken, vielleicht aber auch eine Eigenmarke, weil ihr auch dazu gehört und sagt, das bin ich nicht bereit mitzugehen, sowohl diese Preise als auch dann vielleicht diese Diskrepanz in der Kommunikation. Aber ich wünsche euch jetzt trotzdem ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.